Vielen Dank für die Bienen, für die du heute gesprochen hast. Sie sind für uns alle wichtig. Das vergessen wir ja manchmal. Wie Gott bei der Schöpfung alles so erschaffen hat, dass alles miteinander verwoben ist. Wissenschaftler sagen uns heute, wenn die Bienen aussterben, dann haben wir ein Riesenproblem. Alle. Denn sie produzieren ja nicht nur Honig, sondern sie bestäuben alles, was wir an Pflanzen haben. Und wenn das mal aufhören würde, ich weiß, dass es natürlich, manchmal haben wir ja so, ich sag mal so, Respekt vor Bienen, ne? Und Angst, dass wir gestochen werden. Aber bitte achtet auf Bienen und schützt sie. Denn sie schützen uns vor vielem. Ja, Bienen sind wichtig. Die Predigt war überschrieben für heute: Gemeinschaft, Leben durch Kleingruppen. Diesen Impuls für das Bibelgespräch, den ich euch mitgegeben habe, kann vielleicht mit der Zeit dafür sorgen, dass die Gesprächskreise kleiner werden. Hier war ja ein ziemlich gut besuchter, ich sag's mal so, Gesprächskreis, aber ihr wisst, je größer der Kreis, desto weniger diejenigen, die sich am Gespräch auch beteiligen können. Aber für uns ist es wichtig, dass wir dieses Prinzip oder dieses Modell von Kleingruppen nutzen, denn sie helfen uns, unseren christlichen Glauben nicht nur kennenzulernen, sondern auch einzuüben und zu praktizieren. Ich fange aber mit einem Bibeltext an, bei dem man, wenn ihr ihn gleich gehört habt, nicht auf die Idee kommt, das könnte etwas mit Kleingruppen zu tun haben oder überhaupt mit unserem Thema heute. Der Bibeltext, und ihr könnt gerne eure Bibeln zur Hand nehmen oder also in welcher Form auch immer und mitlesen. Den Text findet ihr in 2. Könige, also im Alten Testament, in 2. Könige in Kapitel 4. Es sind die Verse 1 bis 7. Schaut ruhig rein, es ist gut, vorteilhaft, wenn man den Text nicht nur hört, sondern auch sieht, weil man sich das dann ein bisschen besser noch merken kann. Ich lese nach einer etwas modernen Übersetzung. 2. Könige 4, Verse 1 bis 7. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? Fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl, wahrscheinlich Olivenöl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stellt sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eins nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: Nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Ein Thema in unserem Bibelgespräch der letzten Woche war Sklaverei. Und ich war ja in der Jugendgruppe. Das Thema scheint jetzt uns nicht so wirklich, wie soll ich sagen, zu bewegen. Aber für die Menschen vieler Generationen vor uns war das ein alltägliches Thema. Und wir finden es hier wieder. Schulden angehäuft, kein Ausweg. Und dann kommt der Gläubige und sagt, ich will deine Söhne. Du hast kein Geld, dann müssen sie für mich arbeiten. Oder ich verkaufe sie weiter. Und so kriege ich mein Geld. Man denkt, ja, damals war das so, die schlimmen alten Zeiten. Es gibt heute Millionen von Sklaven. Nur wir sehen sie nicht. Und wir hören nichts von ihnen. Wie kann einem solchen Menschen geholfen werden? Zwei Beobachtungen zu diesem Text, den wir gelesen haben. Elisa geht quasi so einen Umweg, um dieser Frau und ihren Söhnen zu helfen. Der hat nicht gesagt, lass mich mal gucken, wie viel Geld ich dabei habe. Ja, das wird nicht reichen, ich werde noch ein paar Leute anrufen oder ich telefoniere einfach mit meiner Bank, ob sie mir einen Kredit geben kann. Und dann hast du das Geld und das Problem ist gelöst. Denn wir wollen ja so, dass Probleme schnell und vollständig gelöst werden. Dann können wir wieder aufatmen. Aber Elisa ruft seine Bank nicht an, sondern gibt dieser Frau eine Aufgabe, eine zweifache. Er fragt sie, was hast du denn zu Hause? Und wenn man in Schwierigkeiten gekommen ist oder anders in Schwierigkeiten, kann es sein, dass man irgendwie sagt, wieso, ich habe nichts. Aber dieser Frau fällt auf, da ist immer noch etwas. Niemand von uns steht mit ganz leeren Händen da. Es ist nicht viel. Ein Krug Olivenöl. Auch ernährungstechnisch sicherlich gut und gesund, aber damit kommt man nicht weit. Ohne Mehl kann man mit Öl kein Brot backen. Aber da ist etwas. Und darauf will der Prophet hinaus. Du hast noch etwas, aber du brauchst Hilfe. Und manchmal ist es so, dass deine Freunde und Nachbarn das haben, was du brauchst. Merkt euch das in diesem Text. Manchmal ist es so, oder im Grunde ist es immer so, dass deine Freunde und Nachbarn das haben, was du brauchst. Wenn du sie aber nicht ansprichst, wenn du nicht zu ihnen gehst, wenn du ihnen nicht deine Situation erzählen kannst, dann können sie dir auch nicht helfen. Der Prophet schickt die Frau in ihre Nachbarschaft, um Krüge zu sammeln. Und offensichtlich waren die Nachbarn auch bereit zu helfen, denn die hatten eine ganze Menge, es steht nicht wie viel, aber das muss eine ganze Menge gewesen sein, denn das Öl, das sie dann verkaufen konnte, reicht nicht nur, um die Schulden zu begleichen, sondern auch, um das Leben abzusichern. Sicherlich nicht für immer. Aber für eine ganze Weile. Manchmal ist das so. Wahrscheinlich häufiger, als wir meinen, dass unsere Freunde und Nachbarn das haben, was wir brauchen. Aber wir sind heute ein bisschen anders gestrickt. Wir haben gelernt, uns zurückzuziehen. Und so jeder für sich zu leben. Und manche sind gezwungen, für sich klarzukommen. Wusstet ihr, dass Einsamkeit schon die Ausmaße einer Pandemie angenommen hat? Und man könnte denken, ja, da in der Welt, die Menschen sind einsam. Wusstet ihr, dass auch in unseren Gemeinden Menschen einsam sind? Wir erfahren es nur nicht. Wir erfahren es deswegen nicht, weil wenn wir in großen Versammlungen und größeren Versammlungen zusammen sind, merkt man das ja nicht. Wir grüßen uns freundlich, wir begegnen uns freundlich, aber was wissen wir übereinander? Was wisst ihr übereinander? Wo der Schuh drückt? Wo die Probleme sind? Wenn wir uns also nicht so begegnen können, dass wir auch in das Gespräch über unser Leben, über das, was gut und über das, was schwierig ist, wenn wir das nicht schaffen, dann wissen wir nicht, wer einsam ist. Dann wissen wir nicht, wer was braucht, wie viele Krüge. Und Jesus hat uns etwas mit auf den Weg gegeben, das uns an dieser Stelle hilft. Er hat diese Grundstruktur unserer christlichen Gemeinschaft auf den Weg gebracht, nämlich Kleingruppen. Er selbst ist mit bestem Vorbild vorangegangen oder mit bestem Beispiel vorangegangen, indem er erstmal eine Kleingruppe gegründet hat. Das war sein Freundeskreis, das waren die Jünger. Und seinen gesamten Dienst hat er sie mit dabei gehabt. Ist euch das aufgefallen? Und wenn ihr dann in der Apostelgeschichte oder wenn wir dann in der Apostelgeschichte darüber lesen, was ist Gemeinde, wie lebt, wie funktioniert Gemeinde, dann haben wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 in Vers 46 Folgendes stehen. Schaut ruhig in eure Bibeln. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 46. Da wird uns etwas über diese urchristliche, gelebte Gemeinschaft geschrieben. Und mit Vers 46 haben wir so quasi eine Zusammenfassung dessen, wie Gemeinde von Jesus gedacht ist und wie Gemeinde heute sein soll, damit sie Gemeinde im Sinne Jesu ist. Ich lese. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Das ist Urgemeinde. Das ist Gemeinde, wie Jesus sie gewollt hat. Die Gemeinde trifft sich in größeren Versammlungen und Gemeinde trifft sich in kleinen Gruppen, in Hausgruppen. Und so lebt Gemeinde. In den großen Versammlungen entsteht auch ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir wissen, es sind viele, die Jesus folgen. Und wir gehören dazu. Und solche Versammlungen sind wichtig, weil sie uns auch Identität stiften. Wir wissen, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich gehöre in eine weltweite christliche Familie, Adventgemeinde. Aber schaut, was mit den Häusern, was mit den Kleingruppen. Die Häuser, das sind die Kleingruppen. Was dort passiert? Mahlzeiten gemeinsam. Fröhlich und großzügig. Das gefällt mir. Und ihr wisst, dass wir, wenn wir auch so weit kommen in unserer Gemeinschaft, in unserer Begegnung, dass wir miteinander essen, dann lernen wir auch einander besser kennen. Da sind die Gespräche auch anders, oder? Das ist dann nicht mehr so formal, sondern da reden wir über unser Leben. Natürlich holt man sich dann auch ein gutes Rezept. Oh Mensch, das schmeckt so gut. Kannst du mir ein Rezept geben? Oder kannst du mir zeigen? Und da kann sich ja auch noch mehr entwickeln. Plötzlich verabredet man sich, um gemeinsam zu kochen oder sich auszutauschen über Gartenarbeit und vieles, vieles mehr. Und genau das haben sie erlebt. Sie haben auf diese Weise die Kraft von Beziehungen, die sich in kleinen Gruppen entfalten und wachsen, kennengelernt. Man kann, so hat es ein Pastor gesagt, von ihm habe ich so die Idee für den Einstieg, 2. Könige genommen, man kann Menschen nie wirklich gut kennenlernen, wenn man nur gemeinsam an einer Veranstaltung, zum Beispiel Sabbatvormittag, teilnimmt, bei der alle wie im Theater sitzen und einem Redner zuhören. Kommt euch das bekannt vor? So baut man keine Beziehungen auf. Im Grunde könnte ich doch hier jetzt einen Punkt setzen und wir wüssten, worum es geht, oder? Wir haben ein Defizit. Wir haben das Gefühl, Gemeinde ist Sabbatvormittags zusammenkommen, das Bibelgespräch, die Predigt, das gemeinsame Singen und Beten, das ist alles wunderbar und unheimlich wichtig. Aber das bringt uns nicht einander näher, oder? Nicht so, wie Jesus uns gerufen hat, dass wir ihm nachfolgen. Denn, ein Beispiel nur, Jesus sagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, meine Nachfolgerinnen seid. Aber wo bitte lernt man das? Hier, wenn ein Redner euch erzählt, wie wichtig und großartig Liebe ist, oder indem wir Zeit miteinander verbringen und das einüben. Und nun rede ich so wie einer, der das erlebt hat. Früher hatte ich auch nicht so eine Vorstellung davon, welche Bedeutung Kleingruppen, kleine vertraute Kreise für das Leben insgesamt und für die Nachfolge haben. Aber jetzt bin ich Teil einer Kleingruppe, schon seit etlichen Jahren. Und wir staunen wirklich, wie uns das verändert hat. Da sind in der Gruppe Menschen, die sonst in der Gemeinde eher so ein bisschen zurückgezogen waren, so für sich, eher schweigsam, eher so in der 5. Reihe. Heute leben sie ganz anders. Und sie bezeugen das vor anderen und sagen, das hat mein Leben verändert. Weil Nähe, Beziehung, das ist, was wir brauchen. Unser Leben funktioniert nicht ohne Beziehungen. Wir sind aus Beziehung zu Beziehung erschaffen. Gott, der sich uns offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott, der in sich Beziehung ist, erschafft den Menschen als Mann und Frau zur Beziehung mit der Möglichkeit, Familie zu werden. So geht Leben. Und so brauchen wir auch Leben in der Gemeinde. Das war von Anfang an so. Und in Vers 47, da hatte ich nur einen Teil davon gelesen, in Apostelgeschichte 2 steht, aber im zweiten Teil, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und die Frage ist, wohin? In die große Versammlung, in der sie sich verlieren können, in der sie keine Beziehungen knüpfen können, oder in die Häuser, in denen nicht nur der Glaube eingeübt und praktiziert wurde, in denen wurde ihnen geholfen, denn das werden wir auch noch gleich lesen in Apostelgeschichte 2. Die Gemeindeglieder haben, wenn jemand in Not war, Grundstücke verkauft, damit Geld zusammenkommt, damit denen, die diese Hilfe, dieses Geld brauchten, dass sie es bekommen konnten. Ich habe von einer Adventgemeinde in den USA gehört oder gelesen. Die waren so im Bibelgespräch. Und weil sie das Bibelgespräch so ähnlich wie dieses Modell, was ich euch vorgestellt habe, also merkt euch das, Nehmt es euch zu Herzen, in solch einem Bibelkreis oder in solch einer kleinen Gruppe in der Sabbatschule haben sie erstmal so erzählt, wie geht's mir, was bewegt mich. Und eine Dame in diesem Kreis sagte, ich habe ein Riesenproblem. Ich betreue Kinder zu Hause, aber ich muss sie abholen bei den Eltern mit dem Auto. Ja, holt sie dann alle und dann sind sie zu Hause und sie betreut sie, bis die Eltern wieder zurückkommen von der Arbeit. Aber sie sagt, mein Auto ist kaputt und es kann nicht mehr repariert werden. Und ich werde wahrscheinlich meine Arbeit verlieren. Und sie dachte, vielleicht könnt ihr für mich beten, dass Gott irgendwie einen Weg für mich findet. Aber es ging schneller und besser. Im Kreis saß einer, der sagt, vielleicht können wir ja sammeln. Und dann haben sie gesammelt und haben sie $2,000 in dieser Gruppe zusammenbekommen. Naja, für $2,000 ein Auto kaufen heutzutage, vielleicht geht's. Aber in dem gleichen Kreis saß noch jemand, der sagte, ja, ich habe da ein Auto, ich wollte es verkaufen. Natürlich, ich wollte es für $8,000 verkaufen, aber 2.000 reichen auch. Das ist Sabbatschule, das ist Bibelkreis, das ist Kleingruppe, das ist Gemeinschaft im Gottesdienst. Und ihr Lieben, als Adventgemeinde haben wir dort einfach ein Juwel. Aber vielleicht ist so ein bisschen Patina drauf gekommen. Vielleicht müssen wir das wieder ein bisschen aufpolieren und es nutzen für das, was es ursprünglich gedacht war. Weiß jemand von euch, wie ursprünglich die Sabbatschule organisiert war und wie diese Gruppen, die sich da gebildet haben, was sie gemacht haben? Wofür sie eigentlich zusammenkamen? Weiß das jemand von euch? Gemeinschaft, Bibelstudium, Mission. Und wir haben es ein bisschen reduziert auf Bibelgespräch. Und zwar buchstäblich, ne, wir öffnen, wenn wir denn eine Bibel dabei haben, die Bibel, lesen die Texte, reden ein bisschen drüber und stellen fest, am Ende, oh, das war wieder zu kurz, wir sind nur bis Mittwoch gekommen. War das Ziel? Des Bibelgesprächs, der Sabbatschule, bis Freitag zu kommen? Aber wir haben ja auch eine Sabbatseite. Was machen wir mit der? Na, wenn wir dann bis Freitag gekommen sind, müssten wir eigentlich auch noch die Sabbatseite. Aber da reicht das mit der Zeit überhaupt nicht. Merkt ihr, was da abläuft? Wir haben ein Juwel. Und wir könnten genau diese Gemeinschaft miteinander pflegen und vertiefen. Wir könnten das Bibelgespräch viel persönlicher gestalten. Und wir könnten gemeinsam uns Gedanken machen, wie wollen wir unser Zeugnis in dieser Welt, in dieser Zeit, vor der Welt geben, so dass Menschen erkennen, wow. Leben kann auch anders sein. In Gemeinschaft. Indem wir füreinander da sind. Und vielleicht das bisschen, was wir haben, da sind wir bei dem Text in 2. Könige 4, das bisschen, was wir haben, einsetzen und uns dann vernetzen mit der Nachbarschaft, mit den Freunden und daraus wird mehr. Und dann reicht das Öl für den Verkauf und für einen selber. Das ist das, wie Gott will, dass wir miteinander leben und miteinander im Glauben wachsen und gemeinsam Zeugnis geben von unserem himmlischen Vater und von unserem Erlöser Jesus Christus, die Hoffnung für unsere Welt sind. Eine Welt, die immer unüberschaubarer wird und an vielen Stellen immer gefährlicher wird. Wer gibt uns Hoffnung? Politik, Wirtschaft, Gesellschaft? Jesus Christus allein ist die Hoffnung der Welt. Kennt ihr das Motto? Vor vielen Jahren, ne? Jesus Christus allein ist die Hoffnung der Welt. Diesen Satz brauchen wir heute wieder. Als Bekenntnis und als Zeugnis. Denn es ist uns gegeben, dass wir so leben können, wie Jesus es für uns gewollt hat und will. In Sprüche Kapitel 11, Vers 25 lesen wir: Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Wer anderen hilft, dem wird geholfen. Aber das geht nur, indem man einander kennenlernt, miteinander sich vernetzt, Beziehungen aufbaut, tragfähige, dauerhafte Beziehungen, in denen wir uns gegenseitig ermutigen, tragen, helfen, freuen. Und wie war das mit den Mahlzeiten? Oh, ich freue mich auf den Potluck heute. Es ist schön, gemeinsam zu essen. Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das war das große Motto der Urgemeinde. Der Gemeinde, die offensichtlich das umsetzen konnte, was Jesus ihnen gegeben hat. Der Geist Gottes war da sehr stark dran beteiligt, dass es gelungen ist. Und jetzt möchte ich einfach ein paar Gedanken aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Ich werde so ein paar Punkte da einfach unterstreichen. Und wünsche es euch, dass ihr sie mitnimmt und darüber nachdenkt und nicht aufhört, darüber nachzudenken, bis ihr es umsetzen könnt und umgesetzt habt für euch hier in der Gemeinde. Also, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42 und 47, bis 47, erst Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Das ist natürlich auch möglich in größeren Rahmen, aber persönlicher und konkreter wird es in der Kleingruppe. Die Kleingruppen damals, diese, die sich in den Häusern trafen, die studierten gemeinsam das Wort Gottes. Und jetzt will ich euch sagen, aus der Kleingruppe, in der ich auch jetzt mit drin bin, wenn wir gemeinsam die Bibel lesen und studieren. Das ist sehr offen und sehr ehrlich. In der großen Gruppe traut man sich nicht, jede Frage zu stellen, oder? Zum Beispiel der Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Wer von euch hätte sich getraut, die Frage zu stellen, wie kommt Gott auf die Idee überhaupt, dem Volk Israel die Sklaverei zu erlauben? Was macht er da? Das traut man sich nicht in den größeren Versammlungen. Aber wir haben solche Fragen gestellt in unserem Hauskreis. Was soll ich damit jetzt anfangen? Und ich kann euch Folgendes sagen. Es gibt Bibelstellen, die ärgern mich. Mit denen komme ich nicht klar. Wie ist es bei euch? Aber darüber könnt ihr hier nicht reden, oder? Doch, mit ein paar Freunden, mit den Leuten, wo so Vertrauen entstanden ist. Ja, aber so in der großen Versammlung zu sagen, ich habe da noch was. Also diese Bibelstelle kann ich nicht ausstehen. Aber im kleinen Kreis kann man sich an diese Bibelstelle heranarbeiten und dann bekommen wir eine Antwort auf die Frage. Und ich hab das aus einer anderen Gruppe genommen. Genau zu diesem Thema. Wisst ihr, warum Gott das erlaubt hat? Überlegt mal, 400 Jahre, Generation nach Generation Sklaven, kam überhaupt nicht klar mit einer Welt, mit einem Leben in Freiheit. Sie wussten nicht, wie man lebt und nicht Sklave ist. Und sie haben sich etwas angeeignet. Die Welt ist aufgeteilt in Freie und Sklaven. Freie haben alle Rechte, Sklaven haben keine Rechte. Und das Erste, was Gott, und das ist der erste kleine Schritt in die Freiheit, damit sie loswerden, damit sie loskommen von der Sklaverei, ist, Sklaven haben Rechte. Das ist so innovativ. Das war unerhört in der damaligen Zeit. Wieso sollen Sklaven Rechte haben? Und Gott sagt, ja. Und wenn es Sklaven gibt, aber auch sie haben Rechte. Übrigens, in den 10 Geboten, ne? Sklaven haben ein Recht auf einen freien Tag. In Ägypten undenkbar. Das ist Bibelstudium in kleinen Kreisen, in vertrauten Kreisen, wo man einander wirklich auch mal das Herz öffnen kann und sagen kann, das gefällt mir in der Bibel. Damit komme ich klar, das begeistert mich. Aber hier sind Texte, die sind schwer zu verstehen. Übrigens, das war gute Tradition oder ist gute Tradition, denn Petrus hat über Paulus gesagt, dass er da Dinge geschrieben hat, die schwer zu verstehen sind. Das heißt, es ist nichts Neues. Es ist ehrlich so. Ich meine, Petrus war ja für sowas immer gut, ne? Ganz ehrlich, direkt zu sagen, also das, was Paulus da geschrieben hat, wie soll ich denn das verstehen? Und das brauchen wir, denn so wird die Bibel uns vertrauter und wir können dann tatsächlich auch mit den schwierigen Stellen klarkommen. Und nach verstehen wir sie auf einer ganz anderen Ebene. Aber das geht nur dort, wo man auch darüber reden kann. Auch Vers 42, aber dann auch Vers 44. Was das Leben der Christen prägte, waren ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander. Kleingruppen üben, wie man Liebe praktiziert. Und es nicht zu einem akademischen Thema macht, ja, Liebe ist und dann wird aufgezählt und alles wird nochmal übersetzt und geguckt und keine Ahnung, aber hier wird sie praktiziert. In kleinen Gruppen, wo man einander kennt, wo man einander vertrauen kann, wo man das Leben miteinander einüben kann, da kann man auch Liebe praktizieren. Kleingruppen essen zusammen. Haben wir gelesen in dem Abschnitt. Aber nicht nur, sie haben auch Abendmahl miteinander gefeiert. Und dieses Essen, das Abendmahl, das verbindet im tiefsten Inneren. Denn dieses Mahl führt uns in den Kern christlichen Glaubens. Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben. Und jedes Mal, wenn ich am Abendmahl teilnehme, bekenne ich mich zu diesem Jesus, der sein Leben gegeben hat, damit ich leben kann und nicht nur die, wie geht das in dem Psalm 78, 80, und damals war, wenn es hochkommt, obwohl Mose hat das geschrieben, der ist 125 geworden. Und selbst wenn man 125 wird, irgendwann ist Ende. Aber Jesus ist gekommen, nicht um unser Leben zu verlängern. Er ist auch nicht gekommen, um uns Tipps zu geben, wie man ein Leben lang gesund bleibt, sondern er ist gekommen, um uns zu befreien vor dem ewigen Tod, vor der ewigen Verdammnis. Und daran erinnern wir uns. Und wir lesen auch in diesem Abschnitt, dass das Leben der Christen geprägt war vom Gebet. In kleinen Gruppen betet man miteinander und füreinander. Und Gebet ist so wichtig, dass Jesus selbst immer und immer wieder gebetet hat. Er hat auch für seine Jünger gebetet. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht Schiffbruch erleidet. Aber die Jünger hatten Schwierigkeiten mit dem Gebet, oder? Als es für Jesus so wichtig war, um sich seine Jünger zu haben, dass sie mit ihm beten. Was haben die gemacht? Kann man aber auch nachvollziehen, nicht? So mitten in der Nacht. Ja, ich meine, selbst am Tag, selbst im Gottesdienst klappen die Augen nach unten. Ne? Ja, so. Wobei ich sage, wenn ihr im Gottesdienst schlaft, macht es, ihr seid dann immer in guter Gesellschaft. Es ist nichts Schlimmes. Man muss sich auch dafür nicht entschuldigen. Aber besser aufzuwachen irgendwie bei einem Satz, der so wichtig ist, den kriege ich mit, das reicht ja dann. Wenn wir müde sind, klappen die Augen von alleine zu. Aber hier war es, hier ging es um alles. Nicht nur für unseren Planeten, fürs ganze Universum. Aber sie haben es nicht geschafft. Vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht so richtig verstanden, was Gebet ist. Und das haben sie ja dann auch ausgedrückt, indem sie Jesus gesagt haben, hilf du uns, wir haben das noch nicht richtig verstanden, lehre uns das Beten. Und Kleingruppen, das hatte ich schon gelesen, auch in Vers 44, auch 45, helfen sich gegenseitig. Und Kleingruppen sind der vertraute und sichere Ort, um Menschen in der Familie Gottes willkommen zu heißen. Denn das haben wir ja auch gelesen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wird. Und die Gemeinde wird größer, wenn sie kleiner wird. Wie geht das? Na ja, die Gemeinde wird größer, je mehr Kleingruppen sie hat. Weil dort das Leben, das pulsiert dort. Dort wird Glauben gelebt, dort wird Liebe praktiziert, dort wird Gemeinschaft gelernt und praktiziert. Und dort lernen wir auch, wie man streitet und sich versöhnt. Wo lerne ich sonst Versöhnung, wenn ich nicht nah genug bin, um zu merken, ohne Versöhnung geht's nicht? Ja, aber wenn man sich auseinanderlebt, dann kann man sich mit jemandem streiten und ihn oder sie einfach vergessen und sagen, ach, kannst mir gestohlen bleiben. Aber wenn ich Teil einer Gruppe bin, wenn ich mit Menschen verbunden bin, dann kann ich auch nicht einfach sagen, du kannst mir gestohlen bleiben. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Ich wünsche es uns, dass wir das verstehen, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 13, und damit fasst er es zusammen, auch das Thema der heutigen Predigt. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Was ist das für eine Liebe? Und wen diese Liebe alles umfasst? Unglaublich. Ich erzähle das jetzt schon seit einer ganzen Weile immer wieder gerne. Jesus am mittleren Kreuz und die beiden Verbrecher links und rechts. Und was ich lange Zeit nicht kapiert habe. Ich dachte immer, bei diesen beiden Verbrechern gibt es auch einen, der nicht ganz so schlimm war. Also quasi so die positive Figur. Aber zunächst haben beide Jesus verhöhnt. Habt ihr das gelesen? Beide haben Jesus verhöhnt. Wieso kommt dann einer von ihnen auf die Idee, Jesus zu bitten, wenn du in deinem Reich bist, denk an mich. Das ist ja so ein kindliches Gebet. Was hat ihn dazu gebracht? Habt ihr eine Idee? Was hat diesen Verbrecher, der wahrscheinlich auch Menschen umgebracht hat und kein Problem hatte, diesen missbrauchten Jesus, der so schlimm zugerichtet war. Wie kommt er auf die Idee zu sagen, wenn du in dein Reich kommst, wo war die Krone? Wo waren seine Soldaten? Wo war die Herrlichkeit eines Königs? Wie kommt er auf die Idee, ihn zu bitten, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist? Was hat sein Denken verändert? Ein Gebet. Jesus hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat sich angesprochen gefühlt. Und er war ganz aus dem Häuschen. Der betet für mich. Der verflucht mich nicht. Der sagt mir, das geschieht dir recht. Er betet für mich. Und das hat alles in seinem Leben verändert. Und ein Pastor hat dann so eine Szene beschrieben, als dieser Verbrecher dann vor den Toren des Himmels steht. wird er angesprochen, vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört, da wird er angesprochen von dem Engel, der das da Ganze regelt. Und er sagt, wie kommst du denn hierher? Er sagt, weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Ja, weil ich nicht weiß. Okay, sagt er. Da müssen wir noch ein bisschen was klären. Und dann holt er seinen vorgesetzten Engel und er sagt, okay, eins müssen wir jetzt hier klären. Weißt du, was Gerechtigkeit aus Glauben ist? Das habe ich noch nie gehört. Ja, was willst du dann hier? Er sagt, der Mann der mittleren Kreuzhing. Er hat gesagt, ich darf kommen. So ist unser Jesus. Mit seinem letzten Atemzug zeigt er seine Liebe auch seinen Feinden gegenüber. Und wenn wir in kleinen Gruppen uns wirklich diesen Themen widmen und erkennen, wer unser Jesus ist, dann wird unser ganzes Leben anders. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir diese Gemeinschaft, die wir in kleinen Gruppen leben können, dass wir das wagen. Denn unsere Welt braucht ein Zeugnis, dass Leben besser geht, anders geht, tiefer geht, herzlicher geht. Und Gemeinschaft nicht zerbrechen muss, sondern immer stärker und immer stärker wird. Gott will das. Und er wird alles tun, wenn wir uns darauf einlassen, dass es gelingt. Lob und Dank und Ehre sei ihm dafür. Amen.